Hallo, hier ist Football Quark. Jetzt mit den Breakout-Playern der NFL. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt. Wenig Masse.
Mein Name ist Torben Dill und mir virtuell zugeschaltet ist der wunderbare Tobias Dannenberg.
Moin, na Torben?
Wir können ja mal erklären, also wir nehmen diese Folge in der gleichen Zeit auf, wie wir, also kurz nach der News-Folge sozusagen auf, deswegen ist es immer ein bisschen komisch, sich zu begrüßen.
Das ist richtig random. Oh, ja.
Aber ihr hört diese Folge frühestens am Donnerstag, eher ein bisschen später, weil unsere Folgen werden ja auch im Nachgang in irgendeiner Form gehört. Wir haben euch jetzt sozusagen in der sogenannten sauren Gurkenzeit der NFL, bereiten wir euch jetzt immer unsere persönlichen Top 5s vor. Diese Woche mit 5 potenziellen Breakout-Kandidaten, die jeder von uns vorbereitet hat.
Ja, genau. Und ich würde jetzt, also die sind jetzt nicht platziert in dem Sinne, dafür sind es einfach alles auch unterschiedliche Positionen. Es sind, ne, so 5 und Torben, es sind natürlich auch Spieler, also wir haben jetzt hier nicht irgendwie einen Jerry Jeudy oder so, ja, oder weiß ich nicht, so ein Spieler, der schon gezeigt hat, dass das Potenzial hat, der keine große Überraschung ist, wo man sagt, ja, Leute, der kann so richtig krass werden. Also wir haben auch versucht, Namen zu finden, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt. Ein paar habt ihr natürlich schon gehört. Aber vielleicht ist ja wirklich auch mal so der ein oder andere Name dabei, den ihr noch nicht kennt. Das ist immer spannend. Ich finde das so spannend. Wer wird der nächste Cooper Kupp zum Beispiel?
Ja, also es ist ja, aber bei Cooper Kupp beispielsweise war es so, dass man schon wusste, dass der was kann. Und dass er gut ist, dass ein guter NFL-Spieler ist. Man war jetzt einfach nur überrascht in dem Sinne, dass er so krass eine Offense für sich führen kann.
Genau. Breakout kann natürlich, also Breakout kann ja heißen, okay, absoluter No-Name und auf einmal ist er gut. Es kann ja aber auch heißen, okay, gut und jetzt ist er überkrass. Aber ich glaube, wir haben eher die erste Kategorie, ne? Also eher noch nicht so bekannt oder jung und kann richtig, richtig guter werden, aber erstmal fliegt er noch so ein bisschen unterm Radar. Ich glaube, das sind so die Spieler, auf die wir uns hier fokussiert haben.
Genau. Tom. Also ich glaube, wir haben so die typischen jungen Spieler, die jetzt einfach einen krassen Sprung nach vorne machen werden.
Genau, Second-Year-Player, Third-Year-Player, so in die Richtung sowas. Geht's.
Also unspektakulär, aber glaube ich trotzdem interessant. Deswegen jetzt unsere 5 Breakout-Player. Ich fange einfach mal an. Ich fange mit deinem Team an.
Ja, nice.
Mit den Los Angeles Chargers, mit Joshua Palmer. Der war ein Drittrunden-Pick 2021, hatte schon 49 Targets und hatte letztes Jahr schon 353 Yards gemacht. Was erstmal okay ist für einen Drittrunden-Pick. Ich glaube aber, dass sie eine Menge von ihm halten. Also einmal glaube ich das, weil ich das mir erlesen habe und dann hast du es mir auch noch erzählt. Außerdem haben sie keinen weiteren Receiver in irgendeiner Form geholt. Das heißt, sie haben Mike Williams verlängert, sie haben Keenan Allen, aber Joshua Palmer ist da die Nummer 3. So, wenn dann Austin Ekeler vielleicht noch in irgendeiner Form, nach Austin Ekeler vielleicht die Nummer 4, okay, aber Joshua Palmer kann einen Schritt nach vorne machen und im Slot wird er starten, sage ich jetzt einfach mal so.
Ey, ich bin Riesenfan von Joshua Palmer und ich verpredige ja schon das ganze letzte Jahr über Torben immer so, die Chargers haben keinen Nummer 3 Receiver. Und ich so, doch, sie haben diesen Rookie, Joshua Palmer, der hat Potenzial, der gefällt mir richtig gut. Der ist wirklich, ja, die haben keinen Nummer 3 Receiver. Naja, doch, Joshua Palmer. So, und es hat gefruchtet. Ja, weil Stand jetzt ist vielleicht noch, Stand jetzt ist das wahrscheinlich auch schon nicht mehr. Letztes Jahr war der Nummer 3 Receiver Jalen Guyton. So, der kann jetzt ein Nummer 4 Receiver sein, der einfach tief läuft. So, das kann der nämlich ganz gut. Und Joshua Palmer ist wirklich eine richtig gute Nummer 3 hinter Mike Williams und Keenan Allen. Nicer Pick, Torben. Meine Gehirnwäsche hat also funktioniert.
Ich muss dazu zur Entschuldigung sagen, ich habe den auch schon gefeiert. In dem Sinne sage auch immer noch, jetzt ist er eine Nummer 3.
So, wenn er letztes Jahr jetzt super krass gewesen wäre, wäre er jetzt auch irgendwie fehl am Platz. Ne?
Also. Genau, so, deswegen sage ich, jetzt ist er eine Nummer 3, jetzt gehe ich bei deinem Take mit. So, und er muss auch, damit die Chargers vom Waffenarsenal in ihrer Division mithalten kann, muss er eine Nummer 3 werden. weil sonst bist du mit Keenan Allen und Mike Williams quasi für die Division unterbesetzt.
Ja, das stimmt. Also für diese Passing AFC West, da brauchst du eine krasse Offense und da brauchst du auch eine dritte Anspielstation. Da, und dadurch, dass die Chargers halt wirklich nicht viel investiert haben in diese Position, ey, da ist viel Trust in Joshua Palmer. Haben es aber auch über einen längeren Zeitraum versucht. Letztes Jahr hatten sie dann einen Joe Reed gedraftet. Oder weißt du noch, wen haben wir so? Ohio State, wie hieß er? Hill? Hill, den haben wir doch so gefeiert, 2020, weißt du noch? So,
KJ Hill,
Steal in der siebten Runde. Ja, naja. Also,
War kein Steal.
Aber was ich immer noch krass finde, weil er irgendwie an Ohio State irgendwie sämtliche Receiver-Rekorde gebrochen hat. Und da reden wir immerhin von der Uni, wo so viele krasse Receiver herkommen. Allein in diesem Draft ja zwei First-Round-Picks mit Olaf und Wilson. Also, bin ich immer noch ein bisschen enttäuscht, Tom. Den haben wir vielleicht
ein bisschen overhyped. Man kann einen Siebtrunden-Pick nicht overhypen, aber ja, Joshua Palmer haben wir auch nicht overhyped. Und jetzt mein erster Breakout-Kandidat. Wen hast du zuerst?
Ja, wie gesagt, die Reihenfolge ist hier völlig willkürlich. Ja. Er hat schon mehr performt als Joshua Palmer, muss ich jetzt fairerweise sagen. Aber ich musste ihn mit reinnehmen, weil wer Football-Quark hört, weiß, dass ich Azeez Ojulari feiere. So, also das habe ich schon öfter angeführt, ne, und ich hab auch die New York Giants Defense vielleicht ein bisschen sehr gehypt in unserer Prediction letztes Jahr. So gut war sie letztes Jahr leider doch nicht, wenn auch nicht schlecht vielleicht.
Die letzten fünf Spiele waren gut und letzten fünf Spiele haben sie das Potenzial gezeigt, was in ihnen gesehen wurde, so.
Ja, das finde ich, das rettet mich nochmal ganz gut, danke Tom. Und sie werden ja immer besser, Giants spielen eine 3-4 Defense, wen haben sie gedraftet? Thibodeau und jetzt Thibodeau und Ojulari über außen, entlastet Ojulari, schafft natürlich nochmal ganz andere Situationen für ihn, bringt ihn in One-on-One-Situationen, weil er war letztes Jahr als Rookie schon der Passing-Leader.
Er wäre auch Passing-Leader geworden bei den Giants.
Das ist wirklich witzig, weil da wäre es vielleicht wirklich geworden. So, ich meine, ich kann es doch mal wieder sagen, Alter, wer beim dritten Versuch an der eigenen Endzone einen QB-Sneak spielt bei 10 Yards to go, der hat definitiv kein Quarterback, also vielleicht hätte er das gekonnt. Nee, aber er ist natürlich Sack-Leader gewesen, so in diesem Team mit 8 Sacks. Und die Giants waren aber insgesamt nicht gut. Ne? Also Platz 30 im Pass-Rush-Win-Rate, auf Platz 22, was Total Sacks angeht, mit 34. Ne? Und das liegt natürlich daran, dass er dann sehr viel Aufmerksamkeit als Rookie bekommen hat und auch erstmal in der Liga klarkommen muss. Aber jetzt mit Thibodeau über außen, mit Ojulari über außen, mit Leonard Williams in der Mitte, den ich gut finde, der auch Pressure generieren kann, plus, dass der neue Defense-Coordinator Wink Martindale sehr gerne aggressiv spielt, also viele Blitz-Packages, das heißt, wir sehen auch mal ein paar Linebacker da durch die Gaps schießen und da haben sie ja gute, wie wir wissen, mit Steals im Draft, Beavers und McFadden, ne? Die müssen sie natürlich erstmal etablieren und Late-Round-Picks, you know. Aber auch eine Martinez, den ich mehr feiere als Torben, und einem Safety McKinney, den wir, glaube ich, beide feiern. Da kannst du ganz gut mit blitzen. All das entlastet Ojulari. Und deswegen, alle reden immer nur über Brian Daboll und was er aus dieser Offense macht. Aber ganz ehrlich, ich erwarte viel von dieser Defense und ich erwarte auf jeden Fall Double-Digit-Sacks von Azeez Ojulari. Könnte da der Beste in dem Haufen werden.
Ja, damit ist er ja auch klar ein Breakout-Kandidat. Also er war letztes Jahr gut. Auch mit Double-Digit-Sacks wäre er ja sehr gut.
Genau. Ja, genau.
Also, und ich finde, das ist ein richtig guter Spieler. Ich halte von Martindale mindestens so viel wie vom Offense-Coordinator. Von daher glaube ich, dass dass die Giants jetzt endlich mal einen Coaching-Tree zusammen haben, der funktionieren kann und die wirklich die Spieler vom Potenzial her mal richtig einsetzt.
Ja, die Giants könnten so ein richtiges Dark Horse werden. Also Daniel Jones hat irgendwie in seiner Zeit in der NFL so viel Turnovers produziert, dass er da irgendwie in den Top 3 ist. Und trotzdem hat Brian Daboll heute irgendein Interview veröffentlicht, was dann auch, oder die Tage, heiß diskutiert wurde. Ja, nee, also ich fand es da ein bisschen, ich habe mich da mal eingelesen und dachte so, ja, na gut, er hat letztlich nur gesagt, ja, also mein QB soll schon den Receiver tief anwerfen, wenn er frei ist. Also das war die Quintessenz der Aussage. Und überall stand, Brian Daboll sagt, Daniel Jones soll der nächste Ganzlinger werden. Ja, okay, er hat gesagt, sein Quarterback soll einen freien Receiver anwerfen, wenn er tief frei steht. Das ist etwas, was ich von einem NFL-Quarterback erwarte. Aber trotzdem glaube ich, es spricht alles dafür, dass glaube ich, das kann eine gute Franchise werden nächstes Jahr. Also New York Giants, ich werd sie wahrscheinlich wieder hypen. Und ein wichtiger Bestandteil, Azeez Ojulari, mein erster Pick.
Sehr gut. Ich mache weiter mit Cole Kmet von den Chicago Bears, Tight End. Tight Ends brauchen immer so ein bisschen länger. Von Kmet weiß ich, dass Tobi letztes Jahr schon gesagt hat, der wird einen Entwicklungsschritt machen, hat er auch gemacht. Er ist schon besser geworden und ich glaube, dass er dieses Jahr zur zweiten Option in Chicago wird. Und zwar zur deutlichen, er kann der Mark Andrews werden für Justin Fields. Was sozusagen Lamar Jackson für Mark Andrews für Lamar Jackson ist, kann Cole Kmet für Justin Fields werden. Ich glaube, dass Kmet derjenige sein wird, der so in der Medium-Distanz, so 10 bis 19 Yards, sehr viele First Downs besorgen wird. Und genau in der Distanz wird er auch mit einer 94,8 gegradet, was überragend ist. Und diese Distanz ist die stärkste Distanz von Justin Fields. Und sie haben nur Mooney und Kmet. Das heißt, die beiden werden auch die ganzen Targets unter sich aufteilen. Und wenn du dann sozusagen in der besten Distanz deines Quarterbacks die beste Anspielstation bist, glaube ich, dass du ordentlich Yards machen wirst. Ich traue Cole Kmet eine. Ich sag jetzt einfach mal, Cole Kmet macht nächstes Jahr 900 Yards und 9 Touchdowns.
Nice, nice. Freut mich, dass du auch auf den Zug mit aufspringst. Cole Kmet. Letztes Jahr ist das so ein bisschen aufgefallen, das ging so ein bisschen durch die Medien und da habe ich dann damit angefangen, Kmet ein bisschen vielleicht zu overhypen, aber dass Justin Fields und er eine Connection aufbauen, noch nach dem Training zusammen trainieren, also und ein junger Quarterback mit einem jungen Tight End, ne, das kann Gold wert sein. Aber andererseits muss man auch sagen, kennst du das, wenn du Fantasy-Football spielst und einfach dann so denkst, du hast voll den Insider-Tipp und du fängst an, den bisschen zu sehr overhypen? Ja. Ich hätte Cole Kmet letztes Jahr noch nicht unbedingt in mein Team holen müssen, war dann so produktiv war er noch nicht, aber dieses Jahr bin ich voll bei dir und 900 Yards klingt jetzt erstmal voll viel, aber ja, warum nicht, weil ich glaube, Justin Fields wird einen Step nach vorne machen und Cole Kmet wird seine wichtigste Anspielstation sein und was in Targets gesprochen, wahrscheinlich mehr als Mooney. Mooney wird mehr Yards haben, ne, am Ende des Tages wahrscheinlich. Aber öfter anwerfen wird er sein Tight End.
Das glaube ich auch. Und ich kann dir nur sagen, was Cole Kmet für dich war vor 2 Jahren für mich Deontay Johnson von den Steelers. Den habe ich vor 2 Jahren richtig gehypt, habe mir den bei Fantasy geholt, dachte mir so, pickt alle Receiver total früh, ich habe Deontay Johnson. Ja, letztes Jahr hätte er abgeliefert, vor 2 Jahren halt noch nicht.
Ja, ein Jahr zu früh. Das ist schwierig, wenn du manchmal zu sehr in der Materie steckst. Du verlierst so ein bisschen den Realitätsbezug. Was ich meine. So, bei Fantasy ist es manchmal, drafte einfach die Stars. Ja? Drafte einfach die Spieler, von denen du weißt, dass die gut sind. Drafte einfach die Spieler, von denen jeder weiß, dass sie gut sind. Ist egal, da darfst du mit dem Strom schwimmen. Und dann auf deiner Bank dürfen ein paar Insider sitzen. Nee, aber cool, Kmet, gefällt mir richtig gut. Ich habe als zweites Travis Etienne, Running Back, Jacksonville Jaguars. Ja, Jacksonville Jaguars, nein, nicht Trevor Lawrence. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hätte es auch lame gefunden, irgendwie jetzt einen Quarterback zu nehmen. Und finde ich auch gefährlich. Aber Travis Etienne, wichtig für Trevor Lawrence gewesen, bereits in seiner College-Karriere. Ich sage jetzt nicht, dass das die nächste Jamar Chase und Joe Burrow Story wird, was ja schon mal gar nicht geht, weil ein Running Back für seinen Quarterback nicht das gleiche ist wie sein Nummer 1 Receiver. Aber trotzdem glaube ich, dass es Trevor Lawrence hilft, gerade nach diesem kuriosen letzten Jahr, wenn er jetzt so eine sichere Konstante hat. Und mit Etienne hat er zumindest von 2018 bis 2020 zusammen am College gespielt. Etienne kann Bälle fangen, hat am College 1155 Receiving Yards, 8 Touchdowns, aber halt auch fast 5000 Rushing Yards und 70 Rushing Touchdowns. Also der Typ kann auch laufen. Ich glaube trotzdem, dass der wichtigere Faktor das Passing Game sein wird. Beim Run Game haben sie auch Robinson. Ich persönlich feiere den. Deswegen habe ich damals auch den Etienne-Pick nicht so ganz verstanden. Ich meine, Robinson hatte immerhin auch 1000 Yards Rookie-Season, eine 700 plus Yards Second-Year-Season, also James Robinson. Das wird vielleicht im Rushing Game auch so ein 50-50-Split, aber im Passing Game wird Travis Etienne richtig wichtig werden für Trevor Lawrence. Vor allem, weil mich die ganzen Spieler, die sie geholt haben, halt eben noch nicht so überzeugen. Also ich finde, die Jaguars haben jetzt keine klare Safe-Option für Trevor Lawrence geholt. Zay Jones? Christian Kirk? Evan Ingram? Definitiv ein Projekt. Ne, und da glaube ich, so ein Etienne, der aus dem Backfield irgendwie auf eine Swing-Route läuft oder was auch immer, eine Ankle-Route, whatever, da wird sich Trevor Lawrence oft drauf stützen. Und deswegen wird er für diese Offense richtig wichtig werden. Und eins noch, warum hat Travis Etienne letztes Jahr nicht gespielt? Hat sich in der Preseason den Fuß verletzt, war die ganze Season raus und hat dann gesagt, am Ende der letzten Saison, in einem Interview, ich glaube ESPN war es, just seeing the results, you're definitely like, woo, if there was any year to miss, I missed a great one. Bestes Zitat ever. Weil er hat völlig recht, Urban Meyer konnte man ruhig mal verpassen und Doug Peterson wird ihn vernünftig einsetzen. So, Monolog endet worden. Travis Etienne, Running Back, Jacksonville.
Ich sehe ihn ja immer noch, ja, also prinzipiell, ich finde den Pick gut. Für mich, ich habe nicht den, also Etienne-Pick, den habe ich nicht verstanden. Ich habe das Signing von Christian Kirk nicht verstanden, weil ich sehe Etienne immer noch als Receiving Back, den man auch als Slot-Receiver aufstellen kann. Und da sehe ich eigentlich auch seine stärkste Rolle. Und da sehe ich halt sozusagen, ja, der kann auch laufen, aber vor allem der Receiving Back, den man auch auf Slot aufstellen kann, der die Mismatches bringen kann, da kann das eine richtig interessante Waffe sein. Ich hoffe, dass sie ihn auf diese Weise einsetzen. Ich hoffe, dass sie, aber das Problem ist halt, dass Christian Kirk auch der seine Stärke halt nicht als Outside Receiver hat, wie wir alle wissen, sondern auch eher im Slot. Und ja, dass du da immer noch Laviska Shenault auch hast, der ja auch ein Slot ist. Und ich sehe einfach das Überangebot bei den Jacksonville Jaguars. Ich finde es gut, dass du nicht Trevor Lawrence genommen hast, weil Trevor Lawrence war letztes Jahr der First Pick und es heißt immer noch, er ist einer der talentiertesten, die jemals dieses Spiel gespielt haben. Und dann im zweiten Jahr zu sagen, ja, jetzt könnte sein Breakout kommen, so, ja, das erwarte ich auch irgendwie.
Ja, das wäre weak. Aber jetzt muss man sagen, Shenault Jr., ja, der ist halt da, aber er ist nicht der Spieler, von dem ich gehofft habe, dass er der Spieler ist. Vielleicht wäre das ja auch hier einer für Breakout, aber ich glaube, den hatten wir letztes Jahr dafür. Ja. So, dann Christian Kirk. Er ist ja okay, zu viel Geld.
Haben das Thema. Genau, er wird halt overpaid. So, ne?
So lassen wir das Thema sein. Aber wenn Etienne am Ende der Season, ne, ich meine, letztens habe ich wieder irgendwas gesehen, Jonathan Taylor und Austin Eckler waren irgendwie die einzigen Running Backs mit 20 plus Touchdowns oder so, ja, auf völlig verschiedene Art. Und wenn Etienne so ein Eckler in dieser Offense wird, den du wirklich halt auf Slot stellst, sogar manchmal auch Wideout stellen kannst, ja, um Mismatches zu kreieren, der aber auch laufen kann, ne? Wenn du so einen Spieler in ihm findest, dann wird er hier ein richtiger X-Faktor in dieser Offense. Plus, dass du noch James Robinson hast für die harten Yards. Warum nicht? Also kann mir vorstellen, Etienne, dass er dann, wenn der mehr Passing Yards als Rushing Yards hat, ist mir das auch recht. So, ist ja egal, wie er dieser Offense hilft. Ne? Weg vom klassischen Rollendenken, Torben. Ja? Ist ja egal, wie. Er wird Yards generieren. Und wie, ist mir egal. So, meine Nummer 2, Travis Etienne.
Genau, also ich glaube, er wird auf jeden Fall eine Waffe sein. So, kommen wir zu meiner Nummer 3. Meine Nummer 3 ist tatsächlich, glaube ich, also er ist kein Geheimtipp. Er fliegt nur, glaube ich, unterm Radar, weil man schon wieder vergessen hat, dass es ihn gibt. So, J.C. Horn, DB von den Carolina Panthers. Letztes Jahr Nummer 8 Pick. Und er hat in den ersten 3 Wochen einfach nur einen einzigen Pass zugelassen. Letztes Jahr. Und das war so ein crazy Catch von Corey Davis, also den Jets-Receiver Corey Davis. Ansonsten hat er einfach nur, also er hat in seiner Coverage in 3 Spielen keinen Catch zugelassen. Und das finde ich ultra krass. J.C. Horn galt vorher so als Boomer-Bust-Kandidat. Ist ein Ultra-Athlet, hat richtiges High-End-Potenzial. Wenn er spielt, wird er die Carolina Panthers definitiv besser machen. Und ich glaube, dass man sich erschreckt, wie gut der Typ ist, weil man es schon wieder nicht auf dem Schirm hat, dass er an sich ja schon in den ersten 3 Wochen gezeigt hat, wie gut er ist. Deswegen, wenn das jetzt das ganze Jahr über zeigt, dann ist es für mich auch ein Breakout.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich glaube, du hast vollkommen recht, dass die Leute ihn vergessen haben, weil es gab diese 3 Cornerbacks in dem Draft, über die alle gesprochen haben. Das war J.C. Horn, Überathlet, Patrick Surtain, am meisten Pro-Ready, vielleicht kann man es so sagen, und Caleb Farley, bis jetzt bei den Titans. So. Letzterer war krass verletzt, ne? Und man wusste nicht, kann er überhaupt spielen, konnte er nicht, bla bla bla, aber deswegen gab es halt dann irgendwie einen Rummel um ihn. Ne? Patrick Surtain hat krass performt, hat auch mehr Medienrummel bekommen und J.C. Horn ist von den 3 Ja, also jetzt zurückblickend über Farley. Heißt er Farley oder Fairley?
Was? Ich sage jetzt, der heißt Fairley. Also ich glaube, der heißt Fairley, aber kann auch Farley heißen, keine Ahnung.
Ja, so über den habe ich im negativen Sinne immer mehr gelesen, so von wegen, ja, war ja ein Bust und der war ja verletzt und bla bla bla, wieso hat man ihn überhaupt gepickt und so weiter. Kann er übrigens auch ein richtig guter Spieler werden, wenn er fit bleibt. So, und Patrick Surtain hast du halt viel drüber gelesen, weil er hat krass performt und J.C. Horn ist tatsächlich ein bisschen untergegangen, deswegen absoluter Breakout-Kandidat. Ich finde den Typen super. Und er ist eben auch nicht nur ein Überathlet, er ist auch technisch stark, ne? Und vor allem relativ aggressiver Cornerback. Und das mag ich immer. So ein Corner, der auch mal aggressiv Press spielt und dann allein auf Scrimmage sein Receiver so ein bisschen vermöbelt. Finde ich gut. Also gefällt mir in
der. Der Typ ist riesig, ne? Und ich glaube, er ist halt dieser Nummer 1 Corner, den man sich so wünscht. Um halt mal den Star Receiver rauszunehmen.
Ja, und der ist halt in einer sehr jungen Defense, ne? Also ist völlig in Ordnung. Der hat noch Zeit, sich zu entwickeln. Corner braucht ein bisschen Zeit. Und hier too, für so einen hochkarätigen Cornerback, um richtig zu eskalieren. Ja, auf jeden Fall. Gefällt mir. J.C. Horn. Carolina Panthers. Guter Pick, Tom. Wen habe ich an 3? Auch Secondary, aber Safety. Grant Delpit. Spielt für Cleveland, wurde 2020 gedraftet. Runde 2 an 44, hat für LSU gezockt, hat mit LSU auch 2019 National Championship Game gewonnen, diese super krasse Season da auch mit Burrow als Quarterback und hat in dem Spiel sogar einen Sack und 6 Tackles. Aber was wichtiger ist,
ich habe mich damals gefragt, warum der in die zweite Runde fällt, weil ich den viel besser fand als zweite Runde.
Mega Spieler, ich halt nämlich auch. Ich glaube, das haben sich viele gefragt. Ich meine, der Typ hat 2019 in dem Jahr dann auch den Jim Thorpe Award gewonnen. Den kriegt der beste Defensive Back im College-Football. So, Punkt. 2018, 2019 All-American-Team und ins First-Team All-SEC. Klar, wenn du All-American-Team bist, dann kommst du auch All-SEC. Aber SEC auch die krasseste Division am College, also da muss auch reinkommen. Und hat 40 Spiele gespielt am College, 199 Tackles, 7 Sacks, 8 Interceptions in der Zeit. Also auch richtig erfahrener Spieler. Ja, warum ist er in der NFL nicht durchgestartet? Wie so oft? Verletzt. Ja, aufgrund von Achillessehnenverletzung kein Snap in der Rookie-Season. Jahr 2 hat er dann mehr gespielt, hat sich dann den Strong-Safety-Spot mit Ronnie Harrison Jr. geteilt. Ich glaube, er hatte so 53,5% der Defensive-Snaps. Ja, witzig, dass ich glaube sage, weil ich habe es nachgeguckt und es steht hier. Also er hatte 53,5% der Defensive-Snaps für die Cleveland Browns. So, Harrison wurde zwar am 12. April, das meine ich, ist auch egal, geresigned, also ist wieder back. Aber ab Woche 11 letztes Jahr hat Delpit gestartet und in dieser Zeit hat er die viertbeste Coverage Grade laut PFF von allen Safeties in der Liga. Also er hat auf jeden Fall mal gut die Werbetrommel für sich gerührt, dass er dieses Jahr auf Safety starten wird. Und ja, ich meine, in der Zeit hat er dann 3 Pass Deflections, 3 Tackle for Loss, 1 Sack, bla bla bla. Also war wirklich stark in der Zeit. Und wenn du dir dann dieses Secondary anschaust, Denzel Ward, Greg Newsome auf Cornerback, John Johnson und Grant Delpit auf Safety und dann noch Jeremiah Owusu-Koramoa als Offball-Linebacker, und der darf hier erwähnt werden, weil der ist echt gut im Covern, dann wird diese Pass-Defense wirklich krass. Und ich glaube, Grant Delpit wird hier ein X-Faktor werden, den du vielseitig in dieser Defense auch einsetzen kannst. Ja, Grant Delpit.
Sollte man auf jeden Fall gehört haben. In meinem Kopf war der schon Starter, tatsächlich. Hättest du mich gefragt, wer... Also, ich war jetzt eher geschockt, dass er bisher so wenig gespielt hat. Aber deswegen war er richtig guter Spieler.
Ja, aber war tatsächlich nicht. Erst wirklich ganze Season raus, das war mir auch tatsächlich gar nicht so bewusst. Ne, und dann wirklich nur die Hälfte der Snaps und zum Ende sich den Starting-Posten ergattert, sozusagen. Und ich glaube, den gibt er jetzt nicht mehr her und wird ein Starspieler in dieser Defense.
Glaube ich auch. Deswegen richtig guter Pick. Ich komme mit meinem vierten Pick. Das ist so ein bisschen so ein Ding, naja, der wird auf jeden Fall mehr Möglichkeiten bekommen, weil Marquise Brown ist weg. Das heißt, der bisherige Nummer 1 Receiver ist weg. Das heißt, da ist auf jeden Fall sehr viel Volume an Targets frei. Ich rede von Rashad Bateman, Receiver der Baltimore Ravens, der jetzt die Möglichkeit hat, meiner Meinung nach durchzustarten. Ja, die Ravens werden viel laufen, aber auch die Ravens brauchen Receiver. Und bisher haben sie keine krassen Receiver. Und Marquise Brown war dort die Nummer 1, die ist jetzt weg. Warum sollte es nicht Bateman werden? Bateman ist sicherlich nicht so explosiv und hat auch nicht die Geschwindigkeit, wie sie Brown hatte. Dafür hatte er das deutlich bessere Route Running und die deutlich sichereren Hände. Und ich glaube, der kann so eine First-Down-Maschine werden, der so eine Offense am Laufen hält. Und das ist meine Rolle für ihn und ich glaube, richtiges Talent und kann einer sein, wo man hinterher sagt, ja okay, deswegen haben die Brown abgegeben, weil sie wussten, dass sie den haben.
Ja, A, ist das auch wieder so ein Spieler, wo ich mir in meiner letzten Fantasy-Season dachte, ha, jetzt bin ich wieder richtig smart und picke, ihr werdet schon sehen, dieser Rookie, ne? Gut, das hat noch nicht ganz so hingehauen. B, warum ich den Pick auch feiere, wenn man sich mal so ein bisschen durchs Internet gräbt, dann ist das, ich glaube, es wird kein Spieler so oft als Breakout-Spieler erwähnt, was man gar nicht so denkt. Ne? Also hätte ich jetzt vorher gar nicht gedacht. Und du hast mir deine Picks vorab geschickt, damit wir uns nicht doppeln. Und ich so, ah, nicer Pick, ja, gefällt mir, hätte ich auch nehmen können. Habe ich gar nicht dran gedacht. Ne? Und dann hat man sich so ein bisschen eingelesen und sich gedacht, oh.
Ich habe den auch ehrlich gesagt drin, weil der hat gerade eine Lobby. Einer einen Hype hat, dann hat der einen Hype.
Ja. Also wenn man gerade ist ja wirklich, also wir sind ja hier nicht die Einzigen, die irgendwelche Top-5-Kategorien aufstellen. Das ist ja gerade das, was alle machen. Und Breakout-Player findest du Rashad Bateman auf CBS, auf ESPN, auf NFL Network, überall. Also der wird wirklich überall erwähnt. Völlig zu Recht. Ich fand den letztes Jahr schon krass. Jetzt ist er der Number-One-Receiver und ich glaube wirklich, die haben Brown mit einem guten Gefühl abgegeben, weil sie wussten, sie haben Bateman. Wer auch ein bisschen unter Radar fliegt, ist Devin Duvernay. Ne? Ja. Der ist nicht so gut wie Bateman, aber da haben sie zwei junge Receiver, von denen ich glaube, dass die zusammen in Baltimore ja, schon im Coaching-Staff auf jeden Fall eine Lobby haben und dort auch als die Zukunft auf Receiver gesehen werden und machen wir uns nichts vor, so viel wird von Receivern in Baltimore jetzt auch nicht verlangt. Ne? Also
Blocken.
Dobbins, ja genau. Und zumindest Duvernay ist ein Viech. Ja, er ist ein Riese. Ja. Bateman weiß ich gerade gar nicht. Ist der groß? Wie groß ist der?
Gefühlt ist er auf jeden Fall. Also, der muss ja groß sein. Er ist der Receiver. Er ist. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich wieder. Gucke ich mir das wieder 70. an und denke mir so: 1,85 ist okay. Ja, 88 Kilo ist eine gute Größe. Der wird schon was können. Der war auch ein First-Rounder, ne? Also, meine ich. Wenn ich mich nicht ganz irre, war der auch ein First-Rounder. Also, ist jetzt kein. Oh, okay. 27. Pick, erste Runde 2021, war First Team All Big Ten 2019 und hat den Richter Howard Award als Receiver of the Year gewonnen. Ich sage, Bateman hat eine 1000-Yard-Saison. Dann ist er für mich ein Breakout-Kandidat. Letztes Jahr knapp über 500, dieses Jahr 1000.
Auf jeden Fall. Mit Brown weg. Ich meine, Lamar Jackson läuft zwar viel, aber er läuft jetzt auch nicht die ganze Zeit. Also er wirft dann ja doch auch ab und an mal. Also er wird nicht viele Receiver zu hohen Nummern bringen. Was auch nicht stimmt, ne? Er hat auch schon krasse Passing-Seasons gehabt.
Und du hast Mark Andrews. Ich glaube, Mark Andrews wird sämtliche Aufmerksamkeit im Passing-Game auf sich ziehen und deswegen wird Bateman halt auch mal schön eine 1-gegen-1-Situation kriegen.
Ja. Also, Bateman von den Baltimore Ravens. Gefällt mir. Meinen nächsten Pick, den kennt man, glaube ich, nicht. Ich kannte ihn auch nicht, bis ich zufällig auf ihn gestoßen bin und ihn dann aber super hart gefeiert habe. Und das ist ein Linebacker mit dem coolsten Namen für einen Linebacker, heißt einfach Divine Diablo. Und ich habe ihn nicht nur wegen dem Namen, aber auch gepickt. Spielt für die Las Vegas Raiders, ist letztes Jahr Rookie gewesen, in Runde 3 gepickt, an Stelle 80. Hat für Virginia Tech gezockt. War da erst Safety und ist dann in seinem letzten Jahr in so eine Safety-Linebacker-Hybrid-Rolle reingerutscht. Ne, und sein Output war eigentlich ganz nice. 55 Tackle, 4 Interceptions in einer verkürzten Covid-Season, muss man halt auch dazu sagen. Ne? Und hat halt gezeigt, ja okay, der kann ballern, der kann hitten, der fängt aber auch die Picks. Also das zeigt schon, also moderner NFL-Linebacker, der sowohl wie ein Safety covern kann, aber auch wie ein Linebacker ins Gap gehen. Ne? So, da hat er schon mal auf jeden Fall gute Voraussetzungen in dieser NFL, vor allem Las Vegas Raiders, wir erinnern uns, AFC West, du spielst gegen Russell Wilson, Patrick Mahomes und Justin Herbert. Ein Cover-Linebacker ist wahrscheinlich ganz nice.
Und Derek Carr.
Ja, aber der spielt ja in seinem Team.
Ja, aber trotzdem kannst du ja gegen ihn spielen im Training.
Ja, okay. Gut, okay. Aber wenn es um die Wurst geht, spielst du nicht um ihn. Okay. Aber ja, runden wir die AFC West ab und Derek Carr ist hier der schlechteste Quarterback und verdammt gut und in anderen Division wäre er wahrscheinlich der Beste. Ne? Also machen wir uns nichts vor. So, und der neue Defense-Coordinator Patrick Graham ist bekannt für kreative Schemes. Letztes Jahr war er ja Defense-Coordinator bei den Giants und hat irgendwann mal vorher gesagt, So we'll say 4-3, 3-4, 2-4, 3-3-5, whatever you want to say, I will say yes. So, und dann von wegen bla bla bla, ich mache hier keine Witze. Ich mache das, was am besten funktioniert mit meinen Spielern. Erstmal eine sehr löbliche Einstellung für ein DC, sollten definitiv mehr haben. Gus Bradley, der davor DC war, na wobei, nein, das ist nur ein Mythos, dass der nur Cover 3 spielt. Egal, auf jeden Fall, Pat. Das ist okay. Ja.
Foreman Russian Cover 3.
Aber er muss irgendwas an sich haben, weil die Spieler folgen ihm ja immer überall hin. Egal. So,
und er ist ja auch ein guter DC. So.
Genau, ne? Er ist kein guter Head Coach gewesen, hat vielleicht auch einfach Pech gehabt, aber er ist definitiv ein guter DC. So, und Diablo bringt diese Vielseitigkeit mit, was mir richtig gut gefällt. Und ich habe mir ein Tape angeschaut, weil das ist hier Key, gegen Washington. So. Letztes Jahr, ich glaube, 5. Dezember war es, irgendwo so in dem Dreh, hat er seine Starts
bekommen. Vollkommen egal für die Geschichte.
Nee, ist nicht ganz egal, weil dadurch hat er dann in seinen letzten 5 Spielen gestartet und dort hat er dann auch 30 seiner 45 Tackles gemacht. So, und hatte nur einen einzigen Miss-Tackle all season. Das ist, by the way, auch verdammt krass. Ne, also das ist schon mal eine gute Voraussetzung für einen Linebacker und Safety und er ist beides. So, und in diesem Spiel war Corey Littleton Starter und hat sich dann verletzt. Dann kam Diablo rein. Corey Littleton war aber später wieder auf dem Feld im Special Team. Also er konnte wieder spielen, aber es war klar, die Raiders haben gesagt, so jetzt ist der Cut, Diablo ist unser Starter. So ist es auch geblieben. Und Littleton ist jetzt auch nicht mehr bei den Raiders, sondern bei den Carolina Panthers. Also man rechnet mit Diablo, wir werden ihn auf jeden Fall sehen. Und was mich in diesem Spiel so begeistert hat, du hattest Plays, wo er wirklich super schnell den Run gelesen hat, in sein Gap geschossen ist und den Tackle for Loss gemacht hat. Dann hast du Plays, da hat er als Middle Linebacker auf dem Feld gestanden. Wir erinnern uns, er ist ja so ein Hybrider. Trotzdem stand er da als Mike. Bei einem Screen Pass nimmt den Block auf, ballert den O-Liner nach hinten und macht den Tackle. Das heißt, er hat die Physis gezeigt. Das fand ich krass. Er hatte den Running Back auch in Coverage in dem Fall. Und was ich am beeindruckendsten fand, das Play habe ich dir geschickt. Da ging es gegen eine Trips. Und er liest das Play richtig gut. Versteht, dass der Nummer 3 Receiver, also der am ehesten Inside steht, der Slot Receiver, hinter ihm tief geht. Macht einen perfekten Man-Turn, geht mit ihm mit und rennt einfach bis in die Endzone mit und verliert ihn nicht. Und das als Linebacker. Also er kann hitten, er kann covern und er liest den Run verdammt schnell. So, all das in dem einen Spiel gesehen. Divine Diablo, Zukunft auf Linebacker bei den Raiders. Bam, ich feiere ihn richtig hart.
Was für seine Qualität spricht, ist, obwohl sie sehen ihn anscheinend als Starter, obwohl der DC ja gewechselt hat. Ja. Also es hätte ja sein können, dass sie halt sagen können, ja, okay, also jeder DC hat ja andere Präferenzen, aber die sehen ja an ihm ja dann tatsächlich etwas, was trotz Trainerwechsel weiterhin noch da ist.
Genau, sonst hätten sie Corey Littleton gehalten. Ich meine, der ist halt einfach als erfahreneren Spieler. Und man hätte nochmal geguckt, was haben wir in Diablo. Wenn du im Depth-Chart guckst, ist er dort auch als Starter gelistet, also Divine Diablo, könnte ich mir. Ich werde sehr bewusst auf ihn achten in der nächsten Season.
Sehr gut. Und bei jedem Tackle auch erwähnen, dass du ihn hier drin hattest. Das ist wichtig.
Oh, macht euch drauf gefasst. Ihr werdet Divine Diablo. Wir sind so ein Linebacker. Wir waren mal ein O-Line-Podcast, aber irgendwie sind wir doch ein Linebacker-Podcast. Wir haben Logan Wilson. Letzte Woche haben wir Rodriguez hart gefeiert. Ich feiere hier gerade sehr hart Divine Diablo. So ein Linebacker-Torben.
Mein 5. Pick ist auch ein Linebacker hier.
Ja, ist ja witzig. Guck mal, du hast D-Line gespielt, ich habe Safety gespielt, also einigen wir uns einfach auf die Mitte als die Position, die wir hypen, so dazwischen. Naja.
Ja, vielleicht ist es, wir hypen halt auch einfach nur Positionen, die sonst keinen Hype kriegen. So, weil Linebacker, da musst du schon Star sein, damit du ein bisschen Hype kriegst.
Ja, da hast du recht. Zumindest in der NFL, in der wir heute sind, spielen, befinden.
Früher Ray Lewis war ein Star, aber Luke Kuechly war so der letzte Star, so ungefähr.
Genau, danke. Ich wollte es gerade sagen. Luke Kuechly, so der letzte weltberühmte Linebacker.
Genau, weil es gibt ja, Dont'a Hightower war für mich natürlich immer ein Star, weil auch gerade in großen Spielen immer abgeliefert.
Patriots-Fan.
Und Patriots-Fan, das ist so der Punkt. Hightower war einer der besten Linebacker in der Zeit, in seiner Hochphase, hat aber bei Patriots-Spieler auch nicht so den individuellen Hype gekriegt. Ist auch egal. Es gibt einen neuen Linebacker bei den Patriots, den man hypen kann. Der hat noch gar kein Spiel für die Patriots gemacht. Den haben sie letztes Jahr in der 5. Runde gepickt, kommt von Michigan Und alle Trainer sind von dem unglaublich begeistert. Die Patriots haben ja komischerweise jetzt im Draft keinen Linebacker verpflichtet. Alle haben gesagt, so ja, aber die brauchen doch irgendwie Athletik auf Linebacker. Die haben hinterher gesagt, ja, wir haben unsere Linebacker-Picks letztes Jahr schon gemacht. Cameron McGrone war nur das ganze Jahr über verletzt. Und wenn Cameron McGrone fit ist, ist er unser bester Linebacker. Er ist der moderne Linebacker für Three Downs. Er kann covern, er kann hitten, es bringt das komplette Paket mit. Er ist unglaublich athletisch. Und alle Patriots-Trainer sind unfassbar begeistert von ihm. Und deswegen hat man wohl keinen Linebacker in diesem Jahr gepickt und auch keinen Free Agent in irgendeiner Form geholt, weil man so viel Vertrauen in Cameron McGrone steckt. Wie gesagt, kommt von Michigan, hat also eine starke Ausbildung gehabt. Letztes Jahr ist zwar als Linebacker in Runde 5 gefallen, aber das heißt bei Linebackern erstmal nichts. Und er wird eine Menge Spielzeit kriegen, weil noch sind Hightower und Collins auch nicht geresigned. Das heißt, du erwartest jetzt von John Uche beispielsweise den nächsten Schritt, du wartest von Perkins mal überhaupt einen Schritt, der war auch letztes Jahr in der dritten Runde, aber und hat kein Spiel gemacht. Aber von Cameron McGrone erwartest du eigentlich, dass er jetzt Starter ist und direkt abliefert. Und ich glaube, von null Plays auf Starter und guter Starter kann man machen.
Ja, auf jeden Fall ein Name, der bei mir jetzt nicht so präsent ist. Das waren jetzt die beiden etwas unbekannteren Linebacker-Picks. Meiner war ja eben so ein Safety-Linebacker-Hybrider, ne? Vielleicht eher so ein Strong-Side, wenn du dann im Depth-Chart guckst. Was ist er für ein Typ? Also wenn du ihn so als Linebacker einordnen müsstest, ist er so der Run-Stuffer oder...
Naja, er ist ja der Typ, er ist circa 1,85, 107 Kilo schwer. Das heißt, schon noch einer der schwereren Kategorie in irgendeiner Form, aber jemand, der dir sowohl den Ball covern kann, also wirklich auch die Player covern kann, aber trotzdem nicht schlecht, also er ist nicht der Typ, der nicht den Run auffittet. Ne? Ja. Und was ich an ihm halt mag, er ist zwar kein reiner Cover-Guy, aber darin gut. Du kannst ihn aber auch mal blitzen schicken, beispielsweise bei Michigan hatte der auch mal 9 Tackle for Loss. Und ja, okay, das finde ich halt krass. So, von daher, der kann dir halt wirklich diese Three Downs geben, in unterschiedlichen Situationen. Ich glaube, das wird also in der Theorie, so wie ich ihn mir vorstelle, ist das der neue Anführer der Patriots Defense.
Na mega. Und das von einem Patriots-Fan. So, dann ist auch was dran.
Hoffe ich.
Und es verschwimmt ja auch immer mehr, ne? Also, dass du wirklich sagst, ja, das ist unser Mike, das ist unser Will und das ist unser Sam. So, und der Sam bleibt der Sam. Komme, was wolle. Ich glaube, die Zeiten
sind ein bisschen vorbei. Ne? Genau, das kannst du so quasi ja gar nicht mehr spielen. Deswegen holst du dir ja solche Hybriden, die halt beides können. So. Genau. Und deswegen sind so die Zeiten von so Hightower ist als Edge-Rusher in Ordnung, als Run-Stopper Elite, aber in Coverage halt maximal solide. So nett ausgedrückt. Und McGrone ist wahrscheinlich als Run-Stopper nicht so stark wie Hightower, dafür in Coverage halt besser. Und das ist halt die Entwicklung.
Ja. Ja, gefällt mir der Pick.
Ist halt aber ich kann keine Statistiken in dem Sinne liefern, ne? Also keine NFL-Statistiken, weil er halt kein Spiel gemacht hat. Weil er einfach kein Spiel gemacht hat. Ja. 2019 hat er 65 Tackle gehabt bei Michigan. Ein Forced Fumble, 2,5 Sacks, 9 Tackle for Loss. Das ist schon alles in Ordnung, aber da ist auch alles dabei.
Ja, und es wird für uns schwer. Wir müssen natürlich dann unsere Picks so evaluieren nach der nächsten Season, ne? Wie gut die wirklich waren. Das ist natürlich bei einem Linebacker nochmal schwieriger, als wenn wir jetzt hier bei einem Bateman sagst du, okay, 1000 plus Yards, 8 Touchdowns, lief. So, der Linebacker ist schon immer ein bisschen schwieriger. Deswegen, Leute, erwähnen wir die auch immer so oft. Ja. Weil wir müssen darauf hinweisen, dass das ein krasses Game war. Ne? Ja, das war schon dein Fünfter, ne?
Das war mein Fünfter.
Dann kommt jetzt ja mein Fünfter, okay. Albert Okwuegbunam, Tight End, Denver Broncos. Wir wissen, Tight Ends brauchen ihre Zeit. So, jetzt ist er in seinem dritten Jahr und hat jetzt noch nicht so viel gezeigt, ne? Aber in seiner Rookie-Season immerhin, in den ersten 4 Spielen, bis er sich verletzt hat, 115 Yards und ein Touchdown, das war ein vielversprechender Start. Und in der letzten Season, in 14 Spielen, nur 330 Yards, 2 Touchdowns, aber gut, Noah Fant war vor ihm. Der ist jetzt weg, durch den Trade mit Seattle.
Ist der nicht riesengroß oder so? Also der Okwenu-Bump?
Ja, der ist 1,96 und 116 Kilo schwer und ist beim Combine die 40 trotzdem in 4,49 gelaufen. Also ist schon athletisch ganz guter Typ. Und jetzt ist halt Noah Fant weg in Seattle. Wer auch weg ist, auch in Seattle, auch gut für mein Tight End hier, Drew Lock ist halt auch weg. Er steht jetzt auch an Seattle. So, und jetzt bist du auf einmal der Nummer 1 Tight End. Und dein Quarterback ist Russell Wilson. Bringst die athletischen Voraussetzungen mit. Und ja, jetzt kommen so ein paar Statistiken, die finde ich immer ein bisschen wild und schwierig für Vergleiche, weil dann er hatte ja nur 40 Targets und 33 Catches. Das heißt, du musst, wenn du jetzt Vergleiche ansetzt, sagen, alle Tight Ends ab 40 Targets und so weiter. Ne? Mhm. Aber da war er Top 5 bei Yards per Route Run mit 1,94. Das war höher als bei Gronk, Kelsey, Hockenson und Waller. Aber so eine Vergleiche mag ich auch nicht, weil er ist natürlich nicht besser als Gronk, als Jorgensen und Waller. Er war aber auch richtig gut in Targets per Route Run, nämlich 24%. Er hatte 82,5% Catch Rate, war damit Nummer 1 bei allen Tight Ends mit mindestens 40 Targets und hatte 7,5 Yards After Catch per Reception, war damit Nummer 2 bei Tight Ends. So, das heißt, er kann gut fangen, er hält die Bälle fest, das erwarte ich allerdings auch von einem Tight End, aber wichtiger, er macht auch noch Yards nach dem Catch.
Was halt einfach diese Statistiken zeigen, man kann jetzt natürlich nicht sagen, dass die besser ist als die genannten Titans, aber es zeigt, dass er Potenzial hat und selbst wenn man ja davon ausgeht, dass diese Statistiken bei mehr Volume schlechter werden, zeigt es ja trotzdem, dass irgendwo in diesem Spieler halt richtig viel Skill steckt. So.
Genau, die Voraussetzungen sind da. Ne, er holt das Beste raus aus seinen Routen, die er läuft. Er kriegt unglaublich viele Bälle in seine Richtung geschmissen, wenn er auf dem Feld steht. Und dann fängt er sie auch und er holt die Yards, nachdem er den Ball auch gefangen hat. Gute Voraussetzung. Und jetzt müssen wir halt schauen, ob das bei mehr Volumen immer noch so gut ist. Aber das können wir halt jetzt noch nicht sagen. Das ist ja die Definition von Breakout. Die Frage ist jetzt, wenn wir uns die Broncos angucken, die haben natürlich einen krassen Receiver-Korb mit Hamler, Patrick, Judy, Sutton. Ist jetzt die Frage, klauen die ihm seine Targets oder schaffen sie ihm Räume? Ich glaube eher, sie schaffen ihm Räume.
Ich glaube, der macht relativ wenig Yards, dass er irgendwie nur so 400, 500 Yards macht, aber dass er irgendwie 10 Touchdowns macht oder so.
Ja, irgendwie sowas, ne? Und er ist halt, ich meine, die Broncos haben einen Tight End gedraftet, Greg Dulcich in der 4. Runde. Ja, aber der wird sich jetzt erstmal entwickeln. Ne? Also ich meine, Okwunam war auch ein 4. Runden-Pick. Meine ich. Oh Gott, das habe ich mir gerade nicht rausgeschaut. Aber irgendwas in der, ich glaube ja, auch irgendwas in der Range. Und Dulcich muss sich jetzt erstmal, der wird sich jetzt erstmal hinter ihm etablieren. Mal davon abgesehen, dass du auch mal 2 tight end sets hast. Aber er ist definitiv der Starter in einer Offense, die viel werfen wird, in einer Offense mit Russell Wilson. Kann er hinten losgehen?
Er war auch ein
4-3-Pick. Ja, nice. Vielleicht ruft er das Potenzial nicht ab. Route Running wird ein bisschen kritisiert, vielleicht ein bisschen lazy Blocker. Aber machen wir uns nichts vor, wenn der am Ende, weiß ich nicht, 800 Yards fängt und 10 Touchdowns. Für die Statistik interessiert niemanden, ob er gut geblockt hat. Also dann kann Absolut. Ich mich hier hinstellen und sagen, hey, er hatte 800 Yards und, was weiß ich, 8 Touchdowns. Das war eine nice Season. Und dann wird niemand kommen, ja, aber seine Pass-Block-Win-Rate war unterirdisch. Ja, ist halt ein Y-Tight End, fängt halt Bälle. So, also Albert Okwuegbunam, Tight End der Denver Broncos, meine Nummer 5.
So, gehen wir beide unsere 5 Spieler nochmal durch. Also, ich habe Joshua Palmer von den Los Angeles Chargers, Cole Kmet von den Chicago Bears, J.C. Horn von den Carolina Panthers, Rashad Bateman von den Baltimore Ravens und Cameron McGrone von den New England Patriots.
Meine 5. Azeez Ojulari, New York Giants. Travis Etienne, Running Back, Jacksonville Jaguars. Divine Diablo, Linebacker Las Vegas Raiders. Jetzt habe ich Grant Delpit fast vergessen. Safety Cleveland Browns. Und zu guter Letzt Tight End Denver Broncos, Albert Okwuegbunam. Boah, dieser Name, ne?
Wird mir das noch krass. Also, die müssen ihn wahrscheinlich so Albert O nennen oder so.
Ja, heißt ja auch überall. Also immer, wenn ich mal über den recherchiert habe, steht auf jeder Denver-Fanseite oder wo auch immer nur Albert O. Tatsächlich.
Ja, also, ist ja wirklich sehr furchtbar.
Man könnte auch Alberto dann draus machen.
Okay, das diskutieren wir an einem anderen Punkt.
Okay. Okay.
Ich würd sagen, ihr habt 10 Breakout-Kandidaten bekommen. Jeder von uns hat 5 rausgesucht. Es war mir ein Blumenpflücken, Tobi. Wenn euch diese Folgen gefallen haben, unterstützt uns bei Patreon, folgt uns bei Instagram, gibt uns eine Bewertung bei Spotify. Das letzte Wort hast wie immer du.
Leute, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Tschö.